Podcast, der Nachrichtenpodcast für Castrop-Rauxel.
Hallo zusammen zum Podcast am 6. Oktober 2023. Ich bin Nora Wager und ihr hört den Nachrichtenpodcast der Ruhrnachrichten Castrop-Rauxel. Ein großes Dankeschön geht an unsere Volontärin Julia Segantini, die mich hier während meines Urlaubs vertreten hat, aber jetzt stehe ich wieder hier für euch hinterm Mikro. In unserer Podcast-Folge heute, da sprechen wir über eine Kneipe, die ja noch nicht mal ein Jahr durchgehalten hat und wie es jetzt mit dem Gebäude weitergeht. Und es geht um einen Pflegedienst aus Castrop-Rauxel, der ziemlich große Geldprobleme hat. Aber bevor wir zu diesen zwei Themen kommen, da starten wir wie jede Woche mit den Kurznachrichten. Kriminalität. Diese Woche wurde in Dortmund der Fall des Terrorverdächtigen Jalal J. weiter vor Gericht verhandelt. Auf dem Handy des Angeklagten wurden hunderte Videos und Bilder gefunden, die sich mit dem sogenannten Islamischen Staat in Verbindung bringen lassen. Auch Videos von Enthauptungen haben die Ermittler entdeckt. Eine Islamwissenschaftlerin, die hat das Ganze ausgewertet und sprach von einer dschihadistischen Gesinnung. Mit dem Islam an sich habe Jalal J. allerdings nicht so viel zu tun gehabt. Er habe sich, laut Einschätzung der Expertin, nur einzelne Teile zusammengesucht, die ihm in seine Überzeugung gepasst haben. Sie hat das vor Gericht dann Lego-Islam genannt. In diesem Monat stehen noch mehrere Verhandlungstage in dem Prozess an und wir halten euch hier dann immer kurz auf dem Laufenden, was es an neuen Informationen gab. Großprojekt. Der Sprung über die Emscher, also die Brücke, die gerade über den Rhein-Herne-Kanal und die Emscher gebaut wird, die wird teurer und später fertig als geplant. Eigentlich sollte der Sprung im Herbst 2023 fertig werden. Das wird aber nichts, jetzt soll es das Frühjahr 2024 werden. Durch die Corona-Pandemie und die Inflation durch den Angriffskrieg auf die Ukraine wird die Brücke auch teurer als ursprünglich geplant. Wie teuer, das stehe noch nicht fest. Gute Nachricht. Unter Krisen wie der Inflation leiden vor allem ärmere Familien stärker als andere. Um den Geldbeutel dieser Familien zu schonen, will die Stadt Castrop-Rauxel die Elternbeiträge von Januar bis September 2023 zurückzahlen. Die Zurückzahlungen bekommen allerdings nur Familien in der Einkommensgruppe bis 50.000 Euro. Eltern, die Anspruch auf die Rückzahlung haben, müssen sich nicht selbst bei der Stadt Castrop-Rauxel melden, sondern werden per Post informiert. Die Briefe werden in den kommenden Tagen verschickt. Auch die Beiträge werden automatisch zurückgezahlt. Die Familien müssen also selbst gar nichts tun. Bis Ende Oktober sollen dann alle Beiträge zurückgezahlt worden sein. Bei unserem ersten Thema, da geht es heute um die Punta Cana. Und die war tatsächlich schon mal in einer unserer allerersten Podcast-Folgen am 24. Februar Thema. Da ist sie nämlich ausgebrannt. Und das ist ja direkt hier an der Redaktion. Und das war für uns ja relativ ereignisreich, wenn auf dem Weg zur Arbeit dir einfach mal ein brennendes Gebäude entgegenkommt. Und jetzt ist sie wieder Thema, denn eigentlich hieß es die ganze Zeit, ja, die Punta Cana, die machen wir wieder auf. Mir gegenüber steht jetzt unser Redaktionsleiter Fabian Hollenhorst. Ja, Fabian, wann macht sie denn wieder auf, die Punta Cana?
Hallo Nora, sie wird gar nicht wieder aufmachen. Wir können die Punta Cana jetzt hier gemeinsam begraben, denn eine Cocktailbar im karibischen Flair wird es in der Castroper Altstadt nicht mehr geben. Das ist die neue Erkenntnis, die ich aus einem Gespräch mit dem Eigentümer der Immobilie, Björn Brinkmann, gewinnen konnte. Björn Brinkmann kennen viele Menschen in Castrop-Rauxel. Er ist Trainer der Zweitvertretung von Wacker Oberkastrop. Das heißt, er bei uns im Sportteil Thema, wenn überhaupt. Aber ihm gehört auch die Immobilie seit knapp 2,5 Jahren. Und Karl-Heinz van Loon war der Pächter der Punta Cana, hat dieses Konzept da aufgemacht, den kennt man aus der Marktschenke. Der wollte auch wieder aufmachen, unter Bedingungen, da können wir gleich drüber sprechen, aber daraus wird nichts.
Warum ist es denn jetzt gescheitert? Weil eigentlich klangen ja alle Beteiligten immer ziemlich sicher, dass man auf jeden Fall wieder eröffnen will, zumindest am Anfang.
Genau, die Beteiligten waren sich auch, glaube ich, eigentlich sicher. Also Herr Brinkmann hätte weitergemacht, Herr van Loon hätte weitergemacht. Das Problem ist tatsächlich ein bisschen die Lambertus-Gemeinde. Denn die Punta Cana steht ja an der Ecke vom Lambertusplatz und Karl-Heinz van Loon hat als Bedingung genannt, dass er Außengastronomie in der Punta Cana, um die Punta Cana eröffnen möchte, muss man ja sagen. Da hatte er zum einen natürlich den Bereich direkt vor seiner Kneipe im Auge. Da sind Parkplätze der Kirche, die sind auch dort extra ausgeschildert. und die Empore, die auf den Bormannbrunnen zeigt, da wäre natürlich aus seiner Sicht der perfekte Ort, um Außengastronomie anzubieten. Das will die Kirche aber auf keinen Fall. Die Kirche hat auch noch andere Kritikpunkte, die haben wir auch schon aufgeschrieben. Also es sei wohl sehr lange gegangen, die Abende in der Cocktailbar Punta Cana, die Ausflüge in die Karibik. Björn Brinkmann hat da eine eigene Meinung zu. Er kann es nicht widerlegen, weil er auch nicht immer bis tief in die Nacht da ist. Er wohnt auch nicht da. Aber er sagte, wie viel kann man den Punta Cana Gästen zuschreiben und wie viel Laufkundschaft ist einfach mal an der Lambertuskirche an den Treppen nachts und setzt sich da hin und trinkt noch was. Wir sehen
es ja nicht das erste Mal, dass es Beschwerden gab, dass hier irgendwie Leute abends rumlungern und wir sehen es hier halt auch ständig, wenn wir mal irgendwie länger im Spätdienst hier sind.
Genau, also ich will da jetzt auch niemandem einen Vorwurf machen. Björn Brinkmann sagt aber auch, vielleicht war es einfach nicht das richtige Konzept für diesen Standort. Also er schließt jetzt mit der Punta Cana ab und will was Neues machen. Und es riecht auch alles so ein bisschen nach Neuanfang. Also in der Kneipe, in der ehemaligen Kneipe, riecht noch gar nichts nach Neuanfang. Da riecht es immer noch nach Brand. Die ist jetzt komplett entkernt, endlich.
Ja, sogar wenn man davor steht, riecht es immer noch so ein bisschen. So ein bisschen riecht es immer noch, als würde es brennen.
Ja, und jetzt auch, wo nichts mehr drin steht, riecht es immer noch danach. Innen drin sieht es übrigens ganz, ganz leer aus. Also wer vorher schon mal im Treppchen war früher oder dann auch in der Punta Cana, der kennt diesen riesen 360-Grad-Tresen, der von allen Seiten begehbar war. Der ist komplett raus. Das macht den Raum erstmal größer. Also 107 Quadratmeter sind es, glaube ich, insgesamt mit den Räumlichkeiten. Das wirkt vorher deutlich kleiner, einfach durch diesen riesen Tresen. Da sieht man nichts mehr von und ich glaube auch, ein Barbetrieb wird es nicht mehr geben, so deuten die Anzeichen.
Also wir haben die Punta Cana jetzt final begraben und vergessen sie jetzt, aber du hast jetzt gerade schon angedeutet, es gibt Pläne für was Neues. In welche Richtung soll es denn gehen? Also Kneipe eher nicht mehr.
Kneipe eher nicht mehr. Ich denke auch ein Tanzlokal wird unwahrscheinlich. Ein
Tanzlokal oder eine Diskothek?
Genau, du kannst es nennen, wie du es willst. wir sind eher in der Richtung Frühstückscafé, Bistro, Spezialitätenrestaurant.
Also vielleicht, um so ein bisschen salopp zu sagen, nichts mehr, was laut ist?
Genau, also wo man schon, glaube ich, mal bis 22, 23 Uhr gut essen und einen Wein trinken kann und auch einen Kaffee. Aber jetzt nichts mehr, was die Anwohner vielleicht auch aufschreckt, was die Kirche aufschreckt. Mir zeigt eins, dass es keinen Streit gibt zwischen den Eigentümern und der Kirche, nämlich die Kirche wird beteiligt. Also es gibt ein Schreiben an die Lambertus-Gemeinde, ob es denn auch von deren Seite Vorschläge gibt, was dort einziehen sollte. Vielleicht auch etwas mit kirchlichem Hintergrund, da will sich Björn Brinkmann gar nicht vor verschließen. Ich glaube, man ist da sehr auf Frieden aus, dass für alle Beteiligten da am Lambertusplatz was Gutes hinkommt. Und ihm ist halt auch wichtig, dass was dort hinkommt, was es in Castrop-Rauxel jetzt noch nicht so gibt. Also ich glaube, eine neue Eisdiele werden wir da nicht sehen, weil es gibt zwei Eisdielen in direkter Nähe. Sondern vielleicht eine Spezialität kulinarisch, die so vorher in Castrop-Rauxel noch nicht da gewesen ist. Und da freue ich mich halt, weil ich finde immer schön, wenn unser gastronomischer Bereich ein bisschen breiter wird und wenn es was gibt, was die Leute in die Altstadt zieht.
Ja, und auch der Lambertusplatz ist jetzt an sich, ja, hat so ein bisschen gekränkelt. Also jetzt gibt es da diesen Nähmaschinenladen, der den Schuhladen ersetzt hat, der da mal vor ein paar Jahren geschlossen hat. Aber das ist ja kein Kundenmagnet. Da kommt jetzt niemand hin und denkt sich, yo, stimmt, ich wollte ja schon immer mal eine Industrienähmaschine kaufen. Und deswegen ist der Platz so ein bisschen ja leerer geworden. Und das wäre eine gute Möglichkeit, den vielleicht wieder auch ein bisschen zu beleben.
Seien wir gespannt. Wer Vorschläge hat und Björn Brinkmann kennt, kann sich ja gerne an ihn wenden. Er will sich aber auch nochmal an uns wenden, wenn er etwas Konkreteres hat. Also jetzt geht es erstmal darum, dass die Räumlichkeiten wieder instand gesetzt werden. Und eventuell machen wir auch nochmal, rufen auf, Ideen zu schicken oder er nennt uns die Ideen, die er mit der Kirche zusammen entwickelt hat. Wir bleiben da auf jeden Fall dran und ich bin gespannt, wie es da weitergeht und ob wir beide uns dann da auch mal in einem Jahr sehen und zusammen eine neue Eröffnung feiern.
Also egal, was es da am Ende zu essen gibt, wir testen das.
So machen wir das.
Danke, Fabian.
Danke, Nora.
Wenn ein Unternehmen in finanzielle Schieflage gerät, dann ist das nicht direkt immer ein Thema für den Podcast, denn in Castrop-Rauxel gibt es viele Unternehmen und es ist ja klar, dass auch mal das ein oder andere pleite geht. Ganz anders sieht das natürlich aus, wenn es um einen Pflegedienst geht, denn der kümmert sich ja mitunter um viele, viele Menschen, die, ja, wenn der pleite geht, niemanden mehr haben. Heute steht bei mir hier im Podcaststudio fürs zweite Thema meine Kollegin Anna-Katharina Wrobel. Anna, um welchen Pflegedienst geht es denn da, der jetzt in Castrop-Rauxel ja, Geldprobleme hat?
Es geht um den Pflegedienst von Susanne Rosenberger. Die betreibt einen ambulanten Pflegedienst und zusätzlich noch zwei Tagespflegen. Einmal in Habingorst und einmal in Ekern.
Vielleicht für alle, die nicht so drin sind, was ist eine ambulante Pflege und was ist Tagespflege?
Ja, bei einem ambulanten Pflegedienst ist es so, dass du den beauftragst und er kommt eben zu dir, um gewisse Dienstleistungen zu erledigen. Du brauchst beispielsweise Unterstützung beim morgendlichen Waschen und Fertigmachen, hast eventuell Diabetes und musst Insulin spritzen morgens, ehe du essen darfst zum Beispiel. Und das übernimmt der Pflegedienst, der kommt bei dir vorbei, klingelt, hat ein gewisses Zeitfenster für dich frei und macht das dann. Die Tagespflege, die besuchst du, da fährst du hin. Da kannst du dann den Tag über Dinge erleben. Du bist mit anderen Leuten zusammen. Es ist so ein bisschen wie so eine Kita, nur eben für ältere Leute, die quasi alleine zu Hause, entweder nicht alleine zu Hause sein wollen oder alleine zu Hause auch aufgeschmissen werden. Die können zusammen essen, die unternehmen Sachen zusammen, die spielen miteinander, solche Dinge passieren da.
Über wie viele Menschen reden wir denn jetzt, die von dem Pflegedienst bisher betreut werden?
Im ambulanten Pflegedienst, das hat Susanne Rosenberger mir erzählt, hat sie rund 200 Kundinnen und Kunden und die beiden Tagespflegen besuchen insgesamt knapp über 30 Menschen.
Und wie ist das jetzt gekommen, dass dieser Pflegedienst ja Geldprobleme hat und was heißt das eigentlich jetzt rechtlich genau?
Susanne Rosenberger hat vor rund 2 Wochen ein Insolvenzverfahren eingeleitet, aber ein spezielles Insolvenzverfahren und das nennt sich Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung. Ich würde das, wenn ich es vereinfacht darstellen würde, als eine quasi Vorstufe von einer Insolvenz, also von einem Bankrott erklären. Im Moment kann sie noch alles zahlen, aber sie hat eben über die vergangenen Monate und auch im vergangenen Jahr schon festgestellt, dass es so, wie es aktuell finanziell läuft, nicht weitergehen kann. Und deswegen hat sie dieses Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung eröffnet. Das heißt, sie behält die Kontrolle über alle Einnahmen und Ausgaben und ist weiterhin Geschäftsführerin des Ganzen. Bei einem regulären Insolvenzverfahren ist es so, dass ein Insolvenzverwalter kommt und diese Aufgaben übernimmt. Sie bleibt aber Chefin im Hause und bekommt nur einen Sachwalter vom Amtsgericht Dortmund an die Hand gestellt, der das eben nochmal prüft, der auch drauf guckt und sagt, das kann so nicht funktionieren, da sind die Ausgaben beispielsweise zu hoch und der eben ein bisschen so dieses Korrektiv im Nachgang ist. Wie Susanne Rosenberger mir im Gespräch erklärt hat, ist es wohl so, dass dieses Verfahren jetzt erstmal 3 Monate lang läuft. Sie hat neben dem Sachwalter sich noch Experten an die Hand geholt, die sie bei dieser Sanierung unterstützen. Und das zwar einmal insolvenzrechtlich und einmal eben dabei, dass sie ein erforderliches Sanierungs- und Restrukturierungskonzept erstellt. Und das muss dann eben vorgelegt werden am Ende.
Was heißt das denn für die Leute, die ja von dem Pflegedienst gepflegt werden und auch für die Angehörigen? Müssen die sich jetzt irgendwie Sorgen machen? Sollten die sich nach einer Alternative umschauen?
Nein, Susanne Rosenberger sagt, dass sich keiner Sorgen machen muss, weder von den Leuten, die sie beauftragt und denen sie quasi Geld bezahlen muss, Lieferanten etc. Ihr war wichtig zu betonen, alle bekommen ihr Geld und keiner bleibt auf den Kosten, die er für uns getätigt hat, sitzen auf der einen Seite. Und ihr war eben auch wichtig zu betonen, zu sagen, alle Pflegeverträge bleiben bestehen, der ambulante Pflegedienst wird weiterhin aktiv sein und auch die Tagespflegen werden ganz normal weiterlaufen. Für sie fängt jetzt eben im Hintergrund dieses Verfahren an, wo sie einfach überlegen muss, wo kann ich Kosten einsparen, wo kann ich irgendwelche Prozesse verschlanken, einfach um zu gucken, dass die Ausgaben nicht mehr so hoch sind, wie sie aktuell sind.
Du hast ja mit ihr gesprochen. Wie transparent war sie denn da mit dir? Also woran lag es jetzt? Haben die zu viel ausgegeben? Sind sie vielleicht zu günstig? Nehmen sie nicht genug von den Leuten? Was war das Problem jetzt?
Das hat mich sehr beeindruckt, weil sie ist proaktiv auf uns zugekommen und hat uns davon geschildert. Wir haben uns dann auch zum persönlichen Gespräch getroffen, kurze Zeit darauf. Es war ihr wichtig, das proaktiv zu machen, weil sie gesagt hat, ich bin längst nicht der einzige Betrieb in der Pflege, der im Moment so in dieser finanziellen Schieflage ist. Begründet hat sie das mit diversen Faktoren. Grundsätzlich sind immer noch Nachwehen von Corona und auch die Folgen von Ukraine, Krieg und Inflation zu spüren. Auch das hat den Betrieb sehr getroffen. Aber es gibt noch was anderes. Und zwar ist das sogenannte Tariftreuegesetz, das in der Pflege im September 2022, also im September vergangenen Jahres, in Kraft getreten ist. Da wurde vereinbart, dass examinierte Pflegefachkräfte jetzt eben nach Tarif verdienen. Und in der Folge sind eben die Löhne angestiegen. Also Susanne Rosenberger hat gesagt, dass bei ihr die Löhne so um rund 25-30% höher geworden sind. Aber die Krankenkassen, die das ja eigentlich refinanzieren müssten, weil sie natürlich den Pflegedienst für seine Leistung bezahlen, die refinanzieren das nämlich nicht in Gänze, weil es nur bei 11-13% ist die Erstattung. Und da kommen eben wie knapp 20% zustande, die aktuell sie als Unternehmerin trägt.
Das heißt, das Problem ist eher grundsätzlicher und man müsste nochmal allgemein an die Finanzierung mit der Krankenkasse gehen. Und das ist jetzt gar nicht, weil Frau Rosenberger, keine Ahnung, zu oft Partys gefeiert hat und es deswegen jetzt knapp wird, sondern weil ja das Problem am Ende auch ganz viele andere Pflegedienste trifft.
Genau, und das war auch die Sorge, über die wir auch gesprochen haben. Ich meine, dass es Probleme in der Pflege gibt und auch was die Finanzierung der Pflege angeht, das ist nichts Neues, das wissen wir, glaube ich, alle. Und dass es 2030 bis zu 30% oder mehr als 30% Pflegebedürftige zusätzlich geben soll, das ist ja auch nicht neu. Und vor dem Hintergrund hat sie eben gesagt, wenn es nicht nur in meinem Betrieb, sondern in vielen solchen kleinen Betrieben so läuft, dass die jetzt in die Bredouille geraten und finanzielle Schwierigkeiten bekommen, eventuell aufgeben müssen. Wie sollen wir dann die Situation in 2030 auffangen, wo wir ja noch viel mehr solcher Fachkräfte und solcher Betriebe benötigen?
Um bei dem konkreten Fall nochmal zu bleiben, sie hofft jetzt also nach 3 Monaten Umstrukturierung, neues Konzept, wo kann man sparen, wie können wir uns hier verändern? Sie hofft, dass sie dann ja quasi wieder in den grünen Zahlen ist und es wieder bergauf geht und quasi man eigentlich nie was davon gemerkt hätte.
Ja, das ist ihre Hoffnung, die sie hat. Gewisse grundsätzliche Dinge hat sie auch schon gefunden, an denen sie arbeiten kann, aber sie steckt jetzt eben im Austausch mit den Experten, die da einfach noch mehr Input ihr geben können. Sie will zum Beispiel den Fuhrpark reduzieren. Natürlich sind da einige Autos, wo man vielleicht sagen kann, das eine Auto habe ich übrig, das gebe ich ab oder so. Es geht auch darum, die Fixkosten zu reduzieren, also vielleicht nochmal zu gucken, wo kann ich bei Strom, Gas, was auch immer. Das sind so grundsätzliche Gedanken, die wir uns auch in so einer Situation als normale Bürgerinnen und Bürger machen würden, denke ich. Und darüber hinaus wird jetzt eben erarbeitet in den kommenden 3 Monaten, was wo noch wie eingespart werden kann. Wichtig war Susanne Rosenberger übrigens auch noch, dass die Mitarbeitenden, das sind insgesamt 64 Leute, die bei ihr arbeiten aktuell, dass die alle dabei bleiben. Sie hat sie früh ins Boot geholt und die Mitarbeitenden informiert. Und Stand jetzt ist erklärtes Ziel, dass alle ihren Job behalten dürfen.
Wir bleiben auf jeden Fall dran und werden berichten, wenn es da wieder was Neues gibt. Vielen Dank, Anna.
Danke, Nora.
Am Wochenende haben wir in Castrop-Rauxel 2 Veranstaltungen für euch, und zwar beide am Sonntag. Da findet nämlich erstens der 2. Castroper Herbstmarkt statt. An 19 Ständen kann man dann Kunsthandwerk kaufen. Verkauft werden da zum Beispiel Dekorationen aus Holz und Beton oder Schmuck aus recyceltem Papier. Veranstaltet wird der Markt vom Stadtteilverein Unser Rauxel. Der Markt steigt an dem Platz an der Kreuzung von Schulstraße und Bahnhofsstraße. Es geht um 11 Uhr los und um 17 Uhr ist dann wieder Schluss. Wer danach noch Lust auf Theater hat, der könnte es zumindest zeitlich auch noch zu unserem 2. Veranstaltungstipp schaffen. Am Sonntag feiert der Krimi Sörensen hat Angst Premiere am WLT. Das Stück basiert auf einem Buch von Sven Stricker und wurde mit Bjarne Mädel in der Hauptrolle auch schon verfilmt. In dem Stück geht es um den Kriminalhauptkommissar Sörensen, der sich in ein kleines Dorf in Nordfriesland versetzen lässt, um besser mit seiner Angststörung klarzukommen. Aber kaum ist er da, da wird der Bürgermeister tot in seinem Pferdestall gefunden. Die Vorstellung, die beginnt um 18 Uhr. Mehr zu Tickets und Preisen findet ihr über den Link in den Shownotes. Da verlinke ich euch auch nochmal ein Interview mit dem Team vom WLT, die mal erklären, wie man aus einem Buch eigentlich ein Theaterstück macht und wie man mit diesem schwierigen Thema Angststörungen gut umgeht. Treue Podcast-Hörer, die wissen schon, was jetzt kommt. Wenn ihr noch mehr zu den Themen wissen wollt, über die wir heute gesprochen haben, dann könnt ihr einfach mal einen Blick in die Shownotes werfen. Da findet ihr zu allen Themen nochmal ausführlich unsere Berichterstattung. Also zum Beispiel auch nochmal alte Texte und Videos, zum Beispiel über den Brand in der Punta Cana. Viele Artikel, die wir euch verlinken, die stehen hinter unserer Paywall. Aber so ein RN-Plus-Abo, das lohnt sich tatsächlich auch. Denn dann seid ihr immer den ganzen Tag rund um die Uhr über alle Themen aus Castrop-Rauxel informiert. Und ihr bekommt ja nicht nur Artikel, die ihr lesen könnt, sondern auch Videos, Fotostrecken oder Livestreams von Events. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ein RN-Plus-Abo was für euch ist, dann könnt ihr das einfach ausprobieren. 3 Monate lang kostet das RN-Plus-Abo nämlich nur 3 Euro, also ungefähr so viel wie eine Tasse Kaffee. Das lohnt sich also, um 3 Monate mal reinzuschauen, was ihr für das Abo alles geboten bekommt.
Und vielen Dank an alle, die auch schon RN Plus Abonnenten sind, denn ohne euch könnten wir diesen Podcast nicht kostenlos anbieten. Das war's wieder mit unserem Podcast für diese Woche. Wenn ihr uns erreichen wollt, weil ihr Lob habt oder Kritik oder weil ihr gerne mal ein Thema vorschlagen wollt, dann könnt ihr das ganz einfach per Mail machen an podcast@ruhrnachrichten.de. Wir freuen uns außerdem, wenn ihr uns eine Bewertung gebt auf allen möglichen Podcast-Plattformen, die es da draußen so gibt. Das hilft uns wirklich sehr. Mir bleibt euch nur noch ein schönes Wochenende zu wünschen. Wir hören uns dann hier am kommenden Freitag wieder. Bis dahin, Glück auf! Thank you.